Sie hören den Podcast der Kulturregionale. Mareike Knobloch und Annika Rachor vom Projektbüro Kulturregion sind im Gespräch mit Macherinnen und Machern des Festivals von Stadt und Landkreis Hildesheim.
Willkommen zu unserem Podcast rund um die Kulturregionale 2025 in Hildesheim. Wir begleiten die diesjährige Veranstaltungsreihe im Rahmen unseres Seminars Und jetzt alle? Kulturelle Teilhabe und Demokratie, eine kritische Begleitung der Kulturregionale Hildesheim.
Aber kurz zu uns. Wer sind wir, warum machen wir das und warum hört ihr uns gerade? Wir sind Emma, Finn und Caro und dieser Podcast entsteht im Rahmen unseres Uniseminars und ist eine kritische Begleitung der Kulturregionale Hildesheim.
Uns interessiert, wie sieht kulturelle Teilhabe in der Praxis aus? Welche Menschen werden erreicht und welche auch nicht?
Unser Fokus liegt heute auf dem Philosophischen Salon. Genauer vorstellen wollen wir euch zwei für diesen Salon zentrale Personen, Beatrice Salamena und Susanne Kabisch. Beatrice kommt aus der Philosophie und Anthropologie. Ihre Forschungsinteressen liegen an der Schnittstelle von Sozial- und Kulturanthropologie und der Phänomenologie. Sie engagiert sich in praxisorientierten Formen der Forschung und Wissensproduktion, die gesellschaftliche Prozesse begleiten.
Und Susanne beschäftigt sich mit den Fragen rund um Erkenntnis, Menschsein und Transformation, historisch wie aktuell. Nach Stationen wie Wissenschaft und Praxis arbeitet sie heute freiberuflich an den Schnittstellen von Ethik, Dialog und gesellschaftlichen Wandel.
Ich kenne Susanne oder habe sie kennengelernt auf dem Weltpsychiatriekongress in Berlin. Mhm. 2017 war das, glaube ich. Und da haben wir uns kennengelernt und dann sind wir immer in Kontakt geblieben und auch sehr verbunden geblieben über halt auch so psychologische, psychiatrierelevante Themen. Und darüber haben uns dann, sind wir immer ausgetauscht geblieben und weil wir halt beide sehr philosophisch oder anthropologisch und gesellschaftlich arbeiten, haben wir uns dann auch irgendwie immer wieder abgedatet und so kam dann dieser Austausch und dann hat sie mich einfach da eingeladen, als sozusagen meine Dissertationsarbeit dann fertig war zu dem Thema. In meinem Kontext war es jetzt nicht Nachhaltigkeit, wie man es vielleicht klassisch versteht, zirkulärer Wirtschaft oder Umweltschutz, sondern mehr so im Sinne auf Gesellschaft.
Doch was genau ist der Philosophische Salon? Das erklärt uns die Organisatorin Susanne Kabisch.
Der Philosophische Salon im Kloster Lamspringe ist eine regelmäßige Abendveranstaltung, schon seit weit über 10 Jahren. Ich selbst bin seit knapp 10 Jahren dabei und da gab es den Salon auch schon ein paar Jahre. Das Besondere ist, dass der Philosophische Salon wirklich von engagierten Personen aus der Region ins Leben gerufen wurde und etabliert wurde und auch über viele Jahre lebendig gehalten wurde. Einerseits gibt es schon eine starke Tradition und auch gewissermaßen einen festen Kern. Und andererseits kommen auch erfreulicherweise immer wieder Menschen hinzu. Der Philosophische Salon findet 4-mal im Jahr statt und es hat sich in den vergangenen Jahren ein bestimmter Ablauf etabliert. Es gibt eine kleine, kurze Ankommensphase und Begrüßung. Getränke sind schon bereitgestellt, Menschen nehmen Platz an schön gedeckten Tischen. Früher waren wir im Kalenderzimmer, im historischen Kalenderzimmer des Klosters, ehemaligen Klosters Lamspringe. Und aufgrund von Restaurationsarbeiten sind wir seit ungefähr einem Jahr im Kreuzkeller des ehemaligen Klosters Lamspringe. Und schon in dem Raum anzukommen und kurz ins Gespräch zu kommen, ist eigentlich immer ein ganz schöner Auftakt für den Abend. Dann gibt es eine kurze Begrüßung. Ich stelle als Moderatorin kurz die Referentin oder den Referenten vor. Und dann hält die Referentin einen 30- bis 40-minütigen Vortrag zu einem bestimmten Thema, das vorher auch schon angekündigt und in einem Abstract umrissen worden ist. Nach dem Vortrag gibt es erstmal eine Pause von ungefähr einer halben Stunde mit der Gelegenheit, sich eine Suppe zu holen und auch noch einen Nachschlag zu holen und an Stehtischen vor dem Kreuzkeller oder an den gedeckten Tischen im Kreuzkeller bei Wein, Wasser, Schorle und Suppe ins Gespräch zu kommen. Und dann kommt man im zweiten Teil des Abends nochmal im Kreuzkeller zusammen und es gibt eine moderierte Diskussion mit dem Referentin, moderiert von mir. Meistens ist das eine Mischung aus Fragen zum Vortrag oder Fragen an die Referentin und teilweise auch dann aber ein Gespräch, das eine eigene Dynamik bekommt, wo mal mehr oder mal weniger auch einfach im Publikum diskutiert wird. Und wir hatten jetzt viele Jahre kein jahresumfassendes Oberthema und haben aktuell im Jahr 2025 das erste Mal das Thema Nachhaltigkeit zum Jahresthema gemacht. Was natürlich auch ganz schön ist, weil ich dann am Ende des Abends nochmal einen Bogen spannen kann, Rückblick und Ausblick auf die nächsten Salontermine und die nächsten Themen. Und ich habe tatsächlich in all den vielen Jahren ein einziges Mal eine Person noch ein zweites Mal eingeladen, mit aber auch 5, 6 Jahren dazwischen. Und habe im Moment eigentlich das Gefühl, ich habe so viele interessante potenzielle RednerInnen und so viele interessante Themen, dass ich auch theoretisch mehr als 4 Termine im Jahr bespielen könnte. Allerdings wohne ich selber schon seit mehreren Jahren gar nicht mehr in Hildesheim. Deswegen ist dann doch die Zahl der Termine auch von meiner Seite aus begrenzt, weil ich immer aus Köln nach Hildesheim hochfahren muss, einerseits. Und die andere Begrenzung ist tatsächlich auch die, dass Menschen 4-mal im Jahr gerade so noch kommen. Aber ich glaube, für mehr Termine würden wir dann auch nicht mehr genug Gäste zusammenbekommen, als dass es sich noch lohnen würde, einen Salon zu veranstalten, weil das ja schon auch immer viel Hintergrundarbeit und Vorbereitung und Aufwand und auch Kosten mit sich bringt. Aber wenn es nach mir geht, könnte ich solche Formate eigentlich noch viel häufiger machen.
Diese Ausgabe des Salons trug den Titel Heimat, Nachhaltigkeit, Pflege, Gesellschaft. Mit einem Vortrag zu dem Thema Pflege von Beatrice Alamena und einem gemeinsamen Nachgespräch stand ein geselliger Abend mit anregenden Gesprächen, begleitet durch Suppe und Getränke im Programm. Ein spannendes Format finden wir.
Wir fuhren also am 2. Juni nach Lamspringe und haben an der Veranstaltung teilgenommen. Wie war das so? Also erstmal war die Anreise mit dem Bus und dem Zug relativ lang. Dann sind wir angekommen und noch ein kleines bisschen zu Fuß gelaufen, wurden dann am Veranstaltungsort aber sehr nett empfangen. Und wir haben schon gesehen, okay, es gibt ein Buffet, es wird was zu essen geben, Getränke, die man sich so nehmen konnte und auch freie Platzwahl in einem Kellergewölbe. Und was auch zur Atmosphäre beigetragen hat, war, dass es runde Tische gab. Also es war schon direkt so eine kleine Diskussionsatmosphäre, um nah beieinander zu sein. Und dann natürlich auch eine kleine aufgebaute Bühne, also auf jeden Fall ein Beamer und eine Leinwand, an der dann der Vortrag von Beatrice projiziert wurde. Man könnte annehmen, dass es wegen des Kellergebäudes eine Kühlatmosphäre war, aber dadurch, dass das ganze Kloster erst renoviert wurde, war es dann doch sehr gemütlich. Also es hatte so einen sehr persönlichen Charme.
Und unter dem Motto Who Cares ging es dann um Heimat, Nachhaltigkeit, Pflege und Gesellschaft. Beatrice hielt da für etwa 40 Minuten ihren Vortrag und ließ danach noch ordentlich Zeit für Fragen und Gespräche im Plenum.
Das finde ich auch schön am Philosophischen Salon, dass man auch diskutiert. Also dass es nicht nur rein Vortrag ist, sondern dass es wirklich die Möglichkeit gibt, in eine Diskussion zu gehen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Wissenschaft und auch für die Gesellschaft einfach.
Was uns besonders beschäftigt hat, welche Rolle spielt das Format für Teilhabe?
Für mich persönlich ist es einfach schon seit vielen, vielen Jahren ein Anliegen, Philosophie greifbar zu machen als etwas, das eben auch mit der Suche nach dem guten Leben zu tun hat und das eine Übungspraxis sein kann, des sich selbst hinterfragens, des gemeinsam Reflektierens, des ins Gespräch kommen
Und gleichzeitig bin ich auch schon seit vielen Jahren der Überzeugung, dass wir Räume für Begegnung und Gespräch brauchen in dieser Gesellschaft. Und der philosophische Salon ist eine mögliche Realisierung dessen. Herausforderungen sind tatsächlich ja immer wieder die Frage, wie schaffen wir es, Menschen zu erreichen? Wie schaffen wir es, Menschen zu motivieren, tatsächlich dann an einem Abend unter der Woche ins Kloster am Springe zu kommen? Wie schaffen wir es, Personen anzusprechen, die bisher noch nicht da waren, weil sie nichts davon wussten, weil sie sich nicht angesprochen gefühlt haben, weil sie nicht das Gefühl haben, dass es für sie interessant wäre? Und ich weiß nicht, wie gut wir das bisher gelöst haben. Also selbst Menschen persönlich ansprechen, limitiert ja dann doch wieder den Kreis auf die Menschen, die man persönlich ansprechen kann, weil man sie kennt. Und ich überlege eigentlich jedes Mal wieder neu, wen ich noch einladen könnte. Natürlich gibt es auch immer die finanzielle Herausforderung, dass wir auch einfach eine bestimmte Anzahl von BesucherInnen brauchen, damit dieser Salon langfristig weiter bestehen kann. Also auch die finanzielle Komponente ist tatsächlich Teil der Herausforderung. Einen weiteren gesellschaftlichen Mehrwert finde ich tatsächlich auch die Möglichkeit, schwierige Themen, unangenehme Themen, unbekannte Themen, die wenig Aufmerksamkeit bekommen oder auch tabuisierte Themen oder kontroverse Themen in einer angenehmen Atmosphäre besprechbar zu machen. Also das Thema autoritäre Wende ausgehend von Silicon Valley zum Beispiel oder das Thema, was können auch schwierige, bedenkenswerte Folgen von KI-Einsatz sein, das Thema Psychiatrie, das Thema Umwelt, Ethik, Klimakrise. Das sind ja oft auch Themen, mit denen man sich alleine nicht so leicht auseinandersetzt. Und dann in einem gemütlichen Beisammensein die Gelegenheit zu haben, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, ins Gespräch zu kommen mit anderen, Rückfragen zu stellen an die Person, die sich damit tiefer beschäftigt hat und eben einen Vortrag präsentiert hat. Das finde ich eine gute Sache an dem Salon. Und ich habe schon immer wieder das Gefühl, dass ich darüber auch Themen anschlussfähig machen kann oder in die Aufmerksamkeit bringen kann, wenn auch eben sehr punktuell und in einem umgrenzten Kreis von Menschen. Auch bei Themen, die auf den ersten Blick nicht besonders kontrovers wirken, zum Beispiel Nachdenken über Menschenbilder oder Nachdenken über Ambiguitätstoleranz, auch da tun sich ja dann oft weitreichende Fragen auf. Und das ermöglicht ja auch eine Selbstvergewisserung über Werte und Menschenbilder. Und das finde ich persönlich eigentlich immer total befriedigend und schön, wenn ich das Gefühl habe, dass da eine Auseinandersetzung gelingt mit sich selbst und mit großen Themen.
Welche Barrieren bleiben bestehen und wie lässt sich das mit theoretischen Perspektiven verknüpfen?
Wir haben uns im Seminar mit zentralen Texten von Mädler und Witt, von Birgit Mandl und Johannes Krückeberg beschäftigt und fragen uns auf theoretischer Ebene, was braucht es eigentlich, damit kulturelle Teilhabe wirklich gelingt? Fangen wir an mit dem Text von Mädler und Witt. Wie verstehen Sie kulturelle Teilhabe?
Sie verstehen kulturelle Teilhabe als ein Grundrecht, also als das Recht, an der Schaffung, Nutzung und Verteilung von Kunst und Kultur mitzuwirken. Vor allem geht es dabei um die Möglichkeit, mitzugestalten. Und diese Mitgestaltung beginnt idealerweise früh, durch kulturelle Bildung, die Menschen ermutigt, ihre eigenen Interessen, Stärken und Perspektiven einzubringen. Sie schreiben: Kulturelle Bildung ermöglicht Teilhabe und Mitgestaltung. Sie trägt zur Herstellung von Bildungsgerechtigkeit bei. Wichtig ist dabei die Anerkennung von Vielfalt und Differenz. Wer Teilhabe will, muss Lebenswelten ernst nehmen, ohne Wertung und ohne Distinktionsgehabe.
also für mich persönlich, aber auch so aus anthropologischer Sicht, denke ich, dass eine nachhaltige Gesellschaft vor allem eine Gesellschaft ist, in der Verbindungen zentraler werden, also die Verbindung zu alten Menschen, die Verbindung aber auch mit den Mitmenschen, die Verbindung zu der Natur, also generell, wo Bindungsverhältnisse, Beziehungsverhältnisse stärker auch an Wert gewinnen, also wirklich an einen Wert, in den man auch investiert, nicht nur Geld, aber auch Emotionen, Zeit, Ressourcen. Und ich glaube, das ist eine nachhaltige Gesellschaft, weil letztlich lebt die Gesellschaft von der Beziehung untereinander und unter den Menschen. Und das ist was, was man ja auch eben in meiner Arbeit gesehen hat oder auch in dem Vortrag, dass diese ganze Care-Arbeit, die ja letztlich genau das macht, also zwischenmenschliche Beziehungen pflegt, so abgewertet ist. Und dabei ist sie so ein zentraler Baustein für die Gesellschaft. Und das ist eben dann irgendwann kippt das Ganze. Und es wird dann eben vielleicht nur noch aus einem wirtschaftlichen Interesse betrieben. Und es gibt gar nicht mehr den Sinn dieses nachhaltigen Miteinanders. Und in Bezug auf Integration ist es, glaube ich, auch eben diese Frage, so was für eine Verbindung kann man auch anbieten den Menschen, die hierher kommen? Oder bietet man diesen Menschen an? Und das sind, glaube ich, Fragen, mit denen man sich viel zu wenig beschäftigt, weil man so sehr in diesem Jetzt lebt und es so viel um das eigene Sein geht, dass man einfach diese Beziehungsverhältnisse, die ja auch ganz groß sind und in einer globalen Welt auch immer, sag ich mal, überfordernder werden, sich aber bewusst machen sollte, was für Beziehungen und Verbindungen sind wichtig, damit nicht nur ich, aber auch die nach mir und die mit mir ein gutes gemeinschaftliches Leben haben können hier. Und ich glaube, da kann man, wenn man sich da mit Fragen beschäftigt, dann merkt man auch häufig, man kann viel mehr machen und viel aktiver werden, als es wir jetzt eigentlich sind, ne? Also jeder geht irgendwie zur Arbeit, kommt dann nach Hause, hat dann vielleicht noch irgendwie seine Hobbys, geht irgendwie zum Tennis oder Schwimmen und dann sieht man vielleicht noch zum Feierabendbier irgendwelche zwei Freunde und das war's.
Das bedeutet konkret, Thema, Ort, Menschen und Methoden müssen zueinander passen. Es braucht freiwillige Formate, in denen Fehler erlaubt sind und Partizipation wirklich möglich ist. Sehen wir das beim Philosophischen Salon?
Ein weiterer Punkt ist die Niederschwelligkeit. Ein Ticketpreis von 25 Euro, das ist eine echte Barriere, vor allem für junge oder einkommensschwache Menschen. Teilhabe beginnt nicht erst im Raum, sondern schon bei der Zugänglichkeit.
Und genau da setzt Birgit Mandl mit ihrem Text »Can Audience Development Promote Social Diversity?« an. Ihre zentrale These, Audience Development, also die strategische Entwicklung von Publikum, reicht nicht aus, wenn die Institutionen sich selbst nicht verändern.
Denn öffentliche Kulturinstitutionen richten sich nach wie vor an eine gebildete, bürgerliche Schicht. Mandl nennt das direkt primarily attended by a small, well-educated portion of the public. Und viele junge Nichtbesucherinnen sagen, Theater sei ihnen fremd, zu elitär, zu wenig relevant, zu wenig unterhaltsam. Eine Beobachtung, die leider auch auf den Philosophischen Salon zutrifft. Wenig Diversität und viel Bildungsbürgertum. Vor allem bei dem Thema wäre es schön, wenn das eine breitere Gesellschaftsgruppe erreicht.
Also ich glaube, es ist gut, dass es solche Kulturformate gibt. Und es ist auch ganz wichtig, dass die weiter gefördert werden. Und ich glaube, es ist ja auch häufig ein Problem dieser eher älteren oder vielleicht auch weniger Besuchszahlen, dass einfach häufig auch vielleicht die Gelder nicht da sind, das gut bewerben zu können, ne? Und es dann häufig immer ein bisschen in dieser kleinen oder dieser bekannten Bubble bleibt. Aber ich glaube, dass es letztlich schon die Möglichkeit gibt, einfach so Räume zu schaffen, in denen diese Themen eben auch diskutiert werden können, ne? Und ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, wenn auch dann eben Leute eingeladen werden, die vielleicht nicht aus dem Ort kommen, von dieser Bubble sind, nicht aus der gleichen Disziplin, dass man sozusagen auch immer wieder neue Berührungspunkte hat. Ich glaube schon, dass das extrem wichtig ist und im Kleinen viel mehr bewirkt, als man sich bewusst machen kann oder bewusst macht. Deswegen glaube ich schon, dass es auf jeden Fall total wichtig ist. Aber strukturell ist jetzt die Frage, welche Struktur, ne? Also jetzt so auf bundesweiter Ebene, klar, es ist natürlich ein total kleines Format, aber auf regionaler Ebene und auf kommunaler Ebene ist es, glaube ich, total wichtig, ne? Und ich glaube, man muss dann auch sehen, was das so für einen Multiplikatorfaktor hat. Und das stößt, glaube ich, dann schwer an, dass man sich in dem einzelnen Moment so bewusst machen kann.
Ein Wunsch taucht immer wieder auf. Gute Unterhaltung. Aber das ist kein Widerspruch zu Bildung oder Tiefe, sondern eine Voraussetzung, um überhaupt Interesse zu wecken. Und genau hier braucht es ein Umdenken. Wen will ich eigentlich erreichen? Und was sind deren Bedürfnisse? Das war in unseren Augen schon gut konzipiert. Es war kein Vortrag, nachdem es direkt vorbei war und alle wieder nach Hause gingen. Es gab davor ein gemeinsames Anstoßen und Kennenlernen, zwischendrin eine Pause, bei der man mit gemeinsamer Suppe ins Gespräch kommen konnte. Und nach der Diskussion blieb auch noch Zeit, weiter miteinander zu sprechen, beispielsweise mit einem Glas Wein oder Apfelschorle. Es war nicht trocken und tröge, sondern es ging um ein spannendes Miteinander und tolle Gespräche. Das hätte bestimmt vielen Leuten gefallen.
Mandy schlägt deshalb den Begriff interkulturelle Audience Development vor. Kulturelle Institutionen sollen sich öffnen, andere Zielgruppen aktiv einbeziehen, gegenseitige Lernprozesse ermöglichen.
Doch selbst wenn Angebote angepasst werden, es braucht strukturelle Veränderungen. Das belegt auch Mandl mit einem klaren Fazit. Removing barriers in terms of framework conditions ist entscheidend. Also nicht nur andere Programminhalte, sondern auch Preispolitik, Raumgestaltung, Kommunikationsstil und das institutionelle Selbstverständnis gehören auf den Prüfstand. Zu diesem Punkt kann man sagen, dass der philosophische Salon recht teuer ist, wie schon erwähnt. 25 Euro sind für viele Menschen sehr viel Geld. Ein Abend zu zweit oder zu dritt, da ist man schnell bei 50 oder 75 Euro, für viele vermutlich abschreckend.
Und damit können wir auch zu Krückeberg überleiten, denn er geht noch eine Ebene tiefer und fragt danach, warum Kultur überhaupt öffentlich gefördert wird und gibt Antwortvorschläge, die sich unter dem Begriff der Legitimationsmythen zusammenfassen lassen.
Legitimationsmythen sind gesellschaftlich akzeptierte Narrative, die den Zweck von Kultur erklären sollen. Etwa Kultur fördert Bildung, Kultur stärkt den Standort, erzeugt Werte oder sorgt für sozialen Zusammenhalt. Aber diese Mythen sind nicht neutral. Sie sind ideologisch geprägt, selten hinterfragt und dienen oft der Absicherung des Bestehenden.
Und Krückeberg unterscheidet zwischen drei großen Begründungstypen. Der erste ist ökonomisch. Kultur lohnt sich, weil sie Geld bringt und Städte attraktiv macht. Der zweite ist sozialdemokratisch partizipativ. Kultur für alle zur Förderung von sozialer Gerechtigkeit. Und der dritte ist ideell normativ. Kultur trägt einen Kanon an Werten und Normen weiter.
Problematisch wird es nach ihm vor allem, wenn Zusammenhalt das einzig tragende Argument wird, was oft in aktuellen Diskursen oder Argumentationen passiert. Denn Kultur erzeugt zwar Verbundenheit, aber häufig in Abgrenzung nach außen. Das kann sogar das Gegenteil von gesellschaftlichem Zusammenhalt bewirken.
Krückeberg sagt, Kultur darf nicht instrumentalisiert werden. Sie soll nicht funktionieren müssen, sondern offene Räume schaffen, in denen Begegnungen stattfinden, auch zwischen Gruppen, die sich sonst nie begegnen würden. Da sehen wir, wie schon in anderen Punkten deutlich gemacht, ein Potenzial, das der philosophische Salon noch ausbauen kann. Und es wäre schön zu sehen, wie sich der Raum entwickelt und verändert, wenn dies gelingt.
In Bezug auf die Diskussion denke ich, dass man gesehen hat, dass auf jeden Fall auch ganz viel Wunsch da ist, das zu diskutieren, gerade auch in Bezug auf so zwischenmenschliche Beziehungen. Wir hatten ja diese Diskussion mit der Kita, dass Care-Arbeit auch teuer ist oder die Leute, die da vielleicht auch mehr Geld haben, mehr reingeben sollten, so Solidaritätsprinzipe dann auch hinterfragt werden oder neu mitgedacht werden. Und das fand ich eigentlich sehr fruchtbar zu sehen. Es gibt so viele, die sich Gedanken machen und vielleicht auch schon Lösungen diskutieren wollen. Ja, und das ist eigentlich, finde ich, immer schön, wenn man sieht, es gibt so viele Menschen, die anders, sich das anders denken möchten und da zusammensitzen, um das ja anders zu denken. Das finde ich immer ermutigend und auch sehr schön.
Unser Fazit: Kulturelle Teilhabe braucht institutionellen Mut, echte Offenheit und die Bereitschaft, nicht nur andere einzuladen, sondern sich gemeinsam zu verändern.
Und da hat man, glaube ich, auch gesehen, was eben auch dieses Spannungsfeld ausmacht manchmal, dass es auch diesen Generationsunterschied braucht oder vielleicht auch so eine Inland-Ausland-Perspektive, um zu verstehen, warte mal, wie denkt der andere, wie denke ich und wie können wir das jetzt ummünzen auf was für beide gut passt. So.
Inhaltlich war der Salon stark, thematisch relevant, gut konzipiert und auch einfach nett. Es war ein Abend, der Spaß gemacht hat. Jedoch war es auch ein Abend, an dem ich nie gewesen wäre, wenn ich nicht durch den Kontext des Seminars eine Veranstaltung hätte besuchen müssen. Ich wäre nicht mit dem Bus nach Lamspringe gefahren, was von Hildesheim gute 50 Minuten dauert, und hätte vermutlich schon beim Eintrittspreis Nein gesagt. Und doch bin ich froh, da gewesen zu sein. Es gibt noch Punkte, an denen gearbeitet werden müsste, wenn der philosophische Salon mehr und vor allem andere Menschen erreichen will. Was der Salon jedoch in jedem Fall leistete, war eine inhaltlich überzeugende Auseinandersetzung. Beatrice eröffnete den Abend mit einem klugen Impuls, der einen differenzierten Einstieg in ein gesellschaftlich relevantes Thema bot. Eines, das in vielen öffentlichen Debatten nach wie vor zu wenig Aufmerksamkeit enthält: Care-Arbeit. Im Anschluss entstand ein vielschichtiges Gespräch über die strukturellen Bedingungen von Sorgearbeit, ihre politische Unsichtbarkeit und die Frage, wie wir als Gesellschaft neue Formen des Umgangs, der Anerkennung und der Verteilung entwickeln können.
Ich glaube, von meiner Arbeit wünsche ich mir, wie jede Wissenschaftlerin, wahrscheinlich eine breite Leserschaft einfach. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Forschung, weil sie so aktuell ist und weil sie auch Mut macht. Und auch zeigt, wie positiv und was für einen Mehrwert Menschen in eine Gesellschaft mit reinbringen können, die nicht von vornherein Teil dieser Gesellschaft sind. Und ich glaube, da ist es eine wichtige Lektüre, um sich bewusst zu machen, wie anders wir sind und wie trotzdem positiv wir voneinander profitieren können. Und dass es dafür einfach jeden braucht und dass es nicht eine Einbahnstraße ist, wo man sagen kann, naja, die Leute müssen jetzt was leisten, um hier anzukommen. Und genau, ich bin ein großer Fan davon, solche Formate weiter zu besuchen oder auch mit meiner Arbeit in den öffentlichen Raum zu gehen. Ich mache selber auch noch andere Sachen, die mit Inklusion und Integration zu tun haben, die jetzt nicht unbedingt auf meine Dissertation beschränkt sind. Und auch, ich glaube, das, was auch so wichtig ist, ist auch den Menschen zu zeigen, es gibt ganz viel Handlungsspielraum. Auch das wird klar in meiner Arbeit. Sich selbst zu engagieren, aktiv zu werden für ein gesundes und schönes Miteinander. Und ich glaube, dass da Kulturinstitutionen eben ganz, ganz wichtig sind. Und weil sie genau diese Räume schaffen, wo man sich einfach frei von Labels treffen kann. Es ist anders als zum Beispiel wie in der Flüchtlingshilfe, wo man sozusagen schon als Migrant oder als Flüchtling adressiert wird. Es ist was anderes, wenn ich jemanden treffe, auf einer Kulturveranstaltung. Dann kann ich erstmal fragen, wie heißt du? Und dann kann diese Person vielleicht sagen, ich heiße Mariam. Und es ist gar nicht so wichtig, wo sie erstmal herkommt und was sie für einen Status in dieser Gesellschaft hat, sondern einfach, man kann sich so von Mensch zu Mensch begegnen. Und da haben wir, finde ich persönlich, nicht so viele Räume in Deutschland, anders als vielleicht im Süden Europas, wo es tatsächlich noch so Piazzen gibt, wo die Menschen sich ins Café setzen oder wirklich auf den Platz und einfach unterhalten. Sowas haben wir nicht kulturell in Deutschland oder es ist schwieriger. Und ich glaube, da ist es wichtig, diese Kulturveranstaltung ernst zu nehmen und sich auch zu überlegen, wie können wir die weiter öffnen. Das wäre mein Wunsch an Kulturveranstalter. Also weiter öffnen, dass wir mehr Menschen erreichen und auch diese Bubble durchbrechen können von Menschen, die vielleicht schon ein hohes Bildungsniveau haben oder sehr kulturinteressiert sind, Akademiker oder junge Akademikerinnen, zu sagen, okay, wir versuchen bewusst, diese Kulturräume auch an andere Orte zu tragen, die niedrigschwelliger zugänglich sind für eine gewisse Gruppe. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich bewusst zu machen, wo finden auch solche Veranstaltungen statt? Kann man das auch auslagern an Wohnungsorte, die nicht so schön sind, an Wohnungsviertel, wo vielleicht Niedrigverdiener sind? Wie können wir das Angebot so gestalten, dass Menschen auch mit einem sehr niedrigen Einkommen daran teilhaben können? Das sind, glaube ich, alles wichtige Fragen, die sich auch schon gestellt werden, aber wo, glaube ich, einfach noch mehr gemacht werden könnte. Und bin ich gespannt, was da auch alles noch passiert.
Es wäre schön gewesen, auch Stimmen zu hören, die in diesem Bereich aktiv arbeiten oder Erfahrungen im Bereich der Pflege gesammelt haben. Dazu kam es leider nicht, was man auch hier kritisieren kann. Das Publikum war wenig divers. Wir als Studierende senken den Altersdurchschnitt gewaltig, das sowohl wir als auch die Organisation schade finden. Es bleibt also offen, bei der inhaltlichen Qualität, ob der Anspruch auf Teilhabe wirklich eingelöst wurde oder ob er nur stillschweigend vorausgesetzt blieb.
Kultur für alle bleibt ein großes Versprechen. Doch um es einzulösen, braucht es mehr als schöne Inhalte. Es braucht neue Strukturen. Das bleibt eine offene, vielleicht unbequeme Aufgabe, mit der es sich zu beschäftigen gilt.
Ja, und was brauche ich? Was brauche ich dafür, um mich irgendwie auch in der Gemeinschaft sicher und offen ausdrücken zu dürfen, wie ich denke und bin? Was brauche ich dann auch für einen Raum, der mich hält mit meinem Andersdenken oder Anderssein? Und eventuell stößt man dann doch auf viel mehr Akzeptanz, als man eigentlich angenommen hat vorher oder annimmt. Und ich glaube, das ist sowohl für Deutsche als auch für Migrantinnen, glaube ich, der Fall oft. Dass man, wenn man dann sich zeigt, eigentlich sehr häufig auch sehr menschlich angenommen wird. Ja, so aus meiner Erfahrung und aus der Forschung.
Auf jeden Fall ein großes Danke an Beatrice Salamena und Susanne Kabisch für ihre Einblicke und Gespräche.
Und danke euch fürs Zuhören. Wir hoffen, euch mitgenommen zu haben auf eine spannende Reflexion zur Kulturregionale und der Frage, was heißt Teilhabe eigentlich konkret?
Bis bald und bleibt kritisch!
Das war der Podcast der Kulturregionale vom Projektbüro Kulturregion Hildesheim. Durch die Sendung führten Mareike Knobloch und Annika Rachor. Eine Produktion von Radio Tonkuhle 2024.